Mein Name ist Philipp Schorri. Ich bin, wie gesagt, eben der Präsident der SRG Bern Freiburg-Wallis. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich natürlich vor allem auch, dass Sie da sind. Ohne Sie würde der heutige Abend nicht funktionieren. Ja, man sagt ja immer, Medien sind wichtig für die Demokratie. Sagt man immer so, ja, ohne Medien keine funktionierende Demokratie. Und meine Frage wäre eigentlich ein bisschen, ja, ist es auch eigentlich aus sicherheitspolitischen Überlegungen wichtig, dass wir starke Medien haben? Wenn wir so Stichwort Fake News, wenn wir an solche Dinge denken, an Beeinflussung von Wahlen durch andere Länder, solche Fragen. Ich hoffe mir eigentlich ein bisschen Antworten auf solche Fragen heute Abend.
Demokratie.
Ich werde Ihnen kurz die Personen auf dem Podium vorstellen. Wir gehen ganz links bei Georg Hässler. Er ist der Sicherheitsexperte. Sie können mich dann übrigens natürlich dann korrigieren bei Ihrem ersten Votum, wenn ich was Falsches gesagt haben sollte. Er arbeitet bei der NZZ. Doch man kann auch sagen, er ist Militärexperte, Sicherheitsexperte. Dann neben Georg Hässler Ursula Gabotuller. Sie ist relativ neu, Co-Chefin für Audio und Digitales bei SRF. Ich denke, sie kann sicher auch was sagen, wie man bei SRF mit so sogenannten Fake News umgeht, wie man die erkennt. Dann ein Stuhl weiter, Benno Zock. Er arbeitet für dieses neue Staatssekretariat, das der Bundesrat aufgebaut hat. Es gibt ja nicht so viele Staatssekretariate eigentlich beim Bund. Ich glaube, 5 jetzt plus 1, also 6. SECO, SIF, also für Finanzfragen. Dann das SEM für Migrationsfragen. Ich hoffe, ich bringe jetzt alle zusammen. Dann eins beim EDA für Außenpolitik. Dann fehlt noch eins. SBFI, genau. Bildung, Forschung und Innovation und eben dieses neue Staatssekretariat für Sicherheitspolitik. Und dann, last but not least, Olga Baranova vom Verein Medien mit Zukunft und von CA++, die heute die Moderation übernimmt. Und dir, Olga, übergebe ich jetzt gerne das Wort. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute Abend hier zu sein. Bevor wir sofort in das Thema eintauchen, ich hoffe, Sie stören sich nicht zu sehr an meinen importierten Deutschkenntnissen, aber als Genferin ist es ein Wunder, dass ich überhaupt Deutschkenntnisse habe. Aber sehr gerne, wenn wir uns auch später beim Apéro austauschen. Ich verstehe sehr gut Schweizerdeutsch, ich kann es leider nicht sprechen. Aber tauchen wir doch ein, und zwar haben Sie sicherlich schon vieles über oder einiges über Desinformation gelesen. Es wurde schon einiges über Desinformation auch in der Schweiz geschrieben. Und wir fangen an mit Ihnen, Herr Zog. Sie sind Chef Strategie und Antizipation beim CEPOS, beim Staatssekretariat für Sicherheitspolitik, wie das bereits erwähnt wurde. Sagen Sie es uns. Was ist Desinformation aus sicherheitspolitischer Perspektive und warum ist das eine Bedrohung?
Ja, genau, das ist die Grundsatzfrage und wahrscheinlich mit ein Grund, wieso wir hier sind. Desinformation, es zirkulieren viele Begriffe, dort beginnt es schon. Also Desinformation, Missinformation, Falschinformation, Fake News und so weiter. Ich will nicht ins Glossar gehen. Desinformation grundsätzlich, würde ich sagen, ein falscher oder irreführender Inhalt, der, und dann beginnt schon die Wertung, irgendeine Art Ziel verfolgt, das wir wahrscheinlich als irgendwie böswillig, mutwillig oder eben irreführend, auf jeden Fall tendenziell ein politisches Ziel bezeichnen würden. Das an sich ist noch nicht zwingend sicherheitspolitisch relevant, das ist klar. Aus Sicht des Bundesrates ist es dann sicherheitspolitisch relevant, wenn eben Desinformation primär von einem staatlichen Akteur ausgeht, eben nicht von irgendeiner Gruppe oder irgendeiner Privatperson, ein Ziel verfolgt, das irgendwie auch unsere Sicherheit bedroht, sei das das Funktionieren unserer Institutionen, Demokratie, Vertrauen in diese Institutionen oder wenn es zum Beispiel zu Gewalt aufruft oder zum Ziel hat, ein solcher Inhalt und tendenziell suggeriert das auch, es ist dann bedrohlich, wenn es irgendwie koordiniert ist, wenn es ein größeres strategisches Ziel verfolgt und eben von Staaten ausgeht, würde ich sagen, die nicht unbedingt unsere Werte teilen, deren Ziele unseren widersprechen. Und da ist die Bundesverwaltung, der Bundesrat auch relativ explizit, dass es da gewisse Akteure gibt, zum Beispiel Russland oder China oder gewisse andere, wo man eben dann wirklich, sei es als Schweiz, als System, als Gesellschaft, als Teil einer irgendwie westlichen Staatengemeinschaft bedroht ist. Also ich verwende das Wort Bedrohung, Denn das ist es, das kann es sein. Das soll noch keinen Hype irgendwie rechtfertigen, aber ich glaube, man kann ehrlich als sicherheitspolitisches Problem darüber sprechen.
Und seit einem Jahr reden alle und schreiben auch alle über künstliche Intelligenz. Mit ChatGPT kann man heute ganze Newsportale erstellen lassen in wenigen Klicks. Wie hat ChatGPT und künstliche Intelligenz generell diese ganze Debatte, wie hat es die Sichtweise des Bundesrates beeinflusst, was Desinformation betrifft?
Es geht so in die Richtung, dass Desinformation oder eben Propaganda und so weiter nichts Neues ist. Das gab es schon vor 1100 Jahren. Es wurde beschleunigt durch technologische Tools und künstliche Intelligenz ist nur das Neueste. Soziale Medien als Plattform des Ganzen sind ein weiterer Aspekt dieser technologischen Faktoren. Und ich glaube, die Debatte wurde natürlich auch ausgelöst, weil all diese Mittel und damit Desinformation, auch deren Verbreitung, demokratisiert wurde. Es ist ein bisschen ironisch, diesen Begriff zu verwenden, aber jeder kann Teil des Ganzen sein, mit einem Like, mit einem Share, auf welchen Kanälen auch immer Sie kommunizieren und Informationen genießen oder verbreiten. Und wie Sie sagen, also ChatGPT und andere machen das einfach noch einfacher, irreführende Inhalte zu generieren, bis hin zu Video-Fotomaterial, das rein, ich weiß nicht, wie Sie Nachrichten konsumieren, aber wenn Fotos und Videos involviert sind, hat es noch eine andere Qualität, emotional, es ist einprägsamer, als wenn es jetzt, blöd gesagt, nur Text in einer schriftlichen Zeitung oder einem Telegram-Kanal oder so wäre. Von dem wirklich eine rasante Beschleunigung und das ist auch das, was uns Sorgen bereitet und sehr viel mehr Akteure noch schneller und noch breiter vielleicht befähigt, hier eine Rolle zu spielen, die uns zuwiderläuft in unseren staatlichen Zielen.
Herr Häsler, Sie sind Sicherheits- und Militärexperte bei der NZZ und Milizoffizier bei der Schweizer Armee. Und in 2023 haben Sie einen Satz geschrieben, Russland führt mit Worten Krieg. Wie wichtig ist denn Desinformation als Kriegsmittel?
Also die russische Kriegsführung, die hybride Kriegsführung, die ist ja, ein Teil ist der militärische Teil, den kinetischen Teil, wie man sagt, den man auf dem Gefechtsfeld sieht, aber vorgelagert und nachgelagert quasi in der Synchronisation eines solchen Konflikts ist die Information der zentrale Treiber, der Generalbass eigentlich der Kriegsführung heute ist die Informationskriegsführung. Von diesem Generalbass hängen alle anderen Operationen ab. Russland greift natürlich zurück auf eine Tradition der Active Measures, der aktiven Maßnahmen, die der KGB eigentlich so in den 20er, 30er Jahren entwickelt hat und die dann im Verlauf der Sowjetherrschaft auch perfektioniert worden sind. Putin ist ein Schüler von Juri Andropow, das war ein KGB-Chef und einen Moment lang auch der Staats- und Parteichef. Und ein Teil dieser aktiven Maßnahmen ist die Desinformation und die Informationskriegsführung. Und so ist der Generalbass eigentlich dieser ganzen Informationskriegsführung eben all das, was in diesen digitalen Brandbeschleunigern zurzeit läuft. Und wir haben jetzt gerade das Interview mit Tucker Carlson, mit Putin erlebt, wo man die Obsession Putins für Polen gehört hat mit dem Dementi und eigentlich auch der Aussage, dass am Ende Polen selber schuld war, dass Hitler Polen überfallen hat. Ein gutes Zeichen dafür, dass wahrscheinlich jetzt allmählich das Narrativ einer vielleicht nicht militärischen Aktion, aber vielleicht gewissen Aktionen gegen Polen vorbereitet wird. Also ich glaube, dieses Bild des Generalbasses, so im Sinn von Bach, oder wo unten der Bass läuft und oben dran alles abhängt, ich glaube, das kann man so formulieren. Und Sie haben vorhin etwas ganz Wichtiges gesagt. Lange war es Text. Jetzt sind wir unterdessen so weit, dass wir eigentlich in der Cognitive Warfare sind, also das Berieseln von TikTok-Videos, wo immer die gleichen Reize bedient werden, in unglaublich schneller Abfolge. So wird zurzeit dieser Informationskrieg im Nahosten geführt, mit solchen kognitiven Reizen, toten Kindern, Geiseln hin und her. Und das reizt dann eben nicht den Intellekt, sondern gewissermaßen die Emotion. Und das ist eine neue Form, die es in dieser Deutlichkeit noch nicht gegeben hat. Und ich sage immer, der erste wirkliche Treiber von Desinformation war der Volksempfänger, in Nazi-Deutschland mit dem völkischen Beobachter und dem Stürmer, aber unterdessen haben sich die Volksempfänger vervielfacht, fragmentiert. Wir leben in einer fragmentierten Medienwelt und es ist schwierig, ob SRF oder NZZ, wir sind in der gleichen Konkurrenzsituation mit einer fragmentierten Medienwelt.
Frau Gabatula, Sie sind Chefredaktorin Audio und Digital beim SRF. Wer digital sagt, sagt natürlich Plattformen. SRF ist auf mehreren Plattformen sehr präsent. Welche Rolle spielt Desinformation beim SRF, vor allem in Bezug auf die digitalen Plattformen?
Ja, also das ist jeder, der auf den digitalen Plattformen unterwegs ist, ist mit Desinformation konfrontiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass SRF quasi einen Gegenpunkt setzt, weil im Gegensatz zu Influencer oder eben diesen Social Media Kanälen halten sich SRF-Journalistinnen wie auch NZZ-Journalisten, also Journalisten von Qualitätsmedien, halten sich an Regeln und versuchen so halt der Desinformation etwas entgegenzusetzen. So, und die Regeln sind klar, wir haben publizistische Leitlinien, an die wir uns halten. Da ist zum Beispiel klar, dass wir, wenn wir eine Quelle haben, dass wir immer eine zweite unabhängige Quelle suchen, bevor wir etwas publizieren. Das passiert natürlich auf den Social-Media-Kanälen nicht. Wir versuchen es so, aber natürlich haben wir auch, wenn wir berichten, zunehmend müssen wir auch Ressourcen in die Verifizierung von Inhalten stecken. Also wir haben ein Faktencheck-Team, das sind spezialisierte Personen, die also spezialisierten sind als Journalistinnen und Journalisten, die recherchieren, die eben diese Fake News erkennen können mit Bilderrückwärtssuche beispielsweise, mit Plausibilisierungschecks und so weiter. Und das ist natürlich, das kostet Ressourcen, es braucht Zeit und es kostet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir starke Medien haben, die das leisten können.
Sehen Sie in diesem Bereich auch, was Fact-Checking betrifft oder generell die Medienkompetenz betrifft, wir werden noch später über Medienkompetenz reden, sehen Sie hier einen besonderen Service-Public-Auftrag, was die SAG betrifft, im Gegensatz vielleicht zu den privaten Medien?
Also ich glaube, wir alle sind im gleichen Boot. Also ich glaube wirklich, also die privaten Medien sind wichtig. Also es braucht eine Medienvielfalt, die da etwas entgegensetzt dem Ganzen. Und es geht ja wirklich darum, dass man diese Fake News, wo sie auch immer sind, versucht quasi ins Licht zu bringen und quasi etwas, also die zu entlarven als Fake News. Und das glaube ich, das sind alle Medien im gleichen Boot.
Ich glaube, der Unterschied ist ja, neben der Finanzierung, das ist eine andere Geschichte, der Unterschied ist, dass die SRG verpflichtet ist, diese Ausgewogenheit zu bringen, damit alle sich eine Meinung bilden können. Die privaten Medien haben die Freiheit, Haltungen reinzubringen, nicht nur zu analysieren, sondern eben auch Meinung zu machen. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Und auch dort gilt, es geht um Transparenz. Es geht darum, dass man Meinung und Analyse auseinanderhält. Es ist auch wichtig, dass man versteht, wer da schreibt. Ich habe ganz bewusst zum Beispiel in meinem Twitter-Profil meinen militärischen Rang drin. Das können alle sehen. Ich habe meine Parteimitgliedschaft drin. Man weiß, ich bin freisinnig. Das ist meine Perspektive. Wenn man nicht gleicher Meinung ist, kann man das sein. Aber es ist deklariert. Ich glaube, die Transparenz ist dort sehr, sehr entscheidend. Aber ich glaube, das ist eigentlich der einzige wirkliche Unterschied.
Tatsächlich. Dass wir neutral berichten, vielseitig berichten und das bei uns ja auch, wir haben auch eine Beschwerdeinstanz, da kann man sich ja auch an die Ombudsstelle wenden oder dann an die UBI, dass wenn wir da einen Drall drin hätten, was wir natürlich wirklich nicht haben wollen, dass man sich da beschweren kann. Das ist anders bei der NZZ oder auch beim TAGI.
Aber die Grundlagen, also das Zwei-Quellen-Prinzip, das ist die Basis von allem und der Wille, Fakten zu checken, dass man Quellenkritik macht, dass man einordnet, das sind wir absolut im gleichen Boot. Und wir haben zum Beispiel gerade diese Putin-Rede, haben wir mit Markus Ackert, einem Osteuropa-Historiker, der den Mut hat, immer noch in Moskau zu leben. Und er hat in 0,x eine Kontextualisierung dieser Rede gemacht. Und da sind wir absolut im gleichen Boot. Das kann bei euch, das kann bei euch auch geleistet werden.
Genau, durchaus. Nur unsere Korrespondenten können nicht mehr in Moskau leben, weil sie nicht mehr das Visum bekommen.
Ja, verrückt eigentlich. Genau. Ja.
Das Wort Fact-Checking ist gefallen. Reden wir über die Maßnahmen, die die Medien auch in die Wege leiten können, um Desinformation vorzubeugen. Fact-Checking wird ja oft, es hat sich sehr stark entwickelt, wird aber auch sehr oft kritisiert, weil natürlich ein Bild, das sehr viele Emotionen generiert, viel mehr Durchschlagkraft auch auf Social Media haben kann, als ein Fact-Checking von einer offiziellen Quelle. Sehr viel wird deswegen auch über Medienkompetenz und präventive Maßnahmen gesprochen. Was können hier die Medien beitragen, damit die Menschen selbst richtige Fakten von Desinformation unterscheiden können?
Ja, ich glaube, wirklich, das macht die SRG auch, also wirklich die Medienkompetenz fördern, und zwar schon mit Programmen, die in den Schulen beginnen. Das macht die SRG auch, dass sie wie ein spezielles Programm jetzt aufgesetzt hat, wo sie die Medienkompetenz wirklich fördern will. Ich glaube, die Schulen sind das eine, da haben wir die MySchool-Angebote, die SRG anbietet für die Lehrerinnen und Lehrer, die sie dann weitervermitteln können. Aber wir haben bemerkt, dass auch gerade in Berufsschulen und an Gymnasium das Bedürfnis von Lehrkräften sehr groß ist, dass sie da Hilfsmittel bekommen, wie sie quasi eben diese Medienkompetenz auch mit ihren Schülerinnen und Schülern vertiefen können. Ich glaube, das ist ein Hebel, bei dem wir ansetzen sollten.
Vielleicht ein Gedanke dazu, dass das perfide an Fact-Checking, wenn man es jetzt eben als reaktives Richtigstellen versteht, ist ja, der Impuls ist klar. Man sieht etwas Unwahres, will es korrigieren. Das will man auch aus Sicht Bund. Wird aber eher zurückhaltend genutzt. Also in den USA zum Beispiel ist es eine große Tradition, auch von Medienhäusern, sehr oft Fact zu checken. Nach jeder Rede von Donald Trump gibt es eine noch längere Fact-Checking-Liste. Aus der Forschung weiß man, es gibt gewisse Effekte, dass wenn eine Lüge ist, die aber oft genug wiederholt wird, selbst wenn die Leute wissen, dass es eine Lüge ist, glauben sie es ein bisschen mehr. Nach 10 Wiederholungen glaubt man alles eine Nuance mehr. Sprich, je öfter man Dinge wiederholt, Tucker Carlson, ist mein ganzer Twitter-Feed war voll von Tucker Carlson. Ich habe es am Ende auch nicht mehr geglaubt, was er gesagt hat, aber der Effekt, den gibt es. Und deswegen seitens Bund, Bundeskanzlei zum Beispiel, die Kommunikation des Bundes koordiniert, ist man sehr zurückhaltend, selbst wenn ganz klare Stories über Bundesräte, über Bundespolitik, über irgendwelche Erlasse verbreitet werden, dass man sich zurückhält, das gleich richtig zu stellen und vor allem dann noch auf hoher Ebene richtig zu stellen. Denn sobald ein Bundesrat eine Pressekonferenz gibt, um das richtig zu stellen, ist die Aufmerksamkeit da und eben dieser Wiederholungseffekt. Also es ist sehr schwierig, wo diese Balance liegt, ist nicht ganz klar, aber allgemein seitens Bund eine Zurückhaltung aufgrund dessen. Und es geht dann Richtung Medienkompetenz, das auch Sie erwähnt haben, Frau Gabatuller. Das Wirksamere ist wahrscheinlich, wenn man eben Prävention betreibt, dass der Nährboden für solche Maßnahmen, so es denn möglich ist, gar nicht so sehr gegeben ist. Was es noch als Tool gibt, um noch ein Stichwort in die Runde zu werfen, Pre-Bunking, also Fact-Checking wäre nicht Debunking, also Entlarven eigentlich einer Falschinformation. Pre-Bunking wäre sozusagen dasselbe, aber davor, noch bevor sie kommt. Vielleicht ankündigen, dass eine Falschinformation, eine Desinformation kommen könnte. Das geht auch in den Präventionsbereich, ist aber auch wahnsinnig schwierig. Ich weiß nicht, ob es aktive Maßnahmen in dieser Richtung gibt. Sind wir bei Active Measures? Seitens Bund geschieht das natürlich nicht so direkt, aber vielleicht fallweise schon. Meistens ist es dann eben schon zu spät, wenn etwas verbreitet ist.
Ich glaube, es ist ein interessanter Punkt. Ich habe mal beim Menschenrechtsrat, es gibt es ja einen russischen Vertreter und eine russische Botschaft in Genf, die jeweils diesen Menschenrechtsrat nutzt, der UNO, um quasi den westlichen Ländern Menschenrechtsverletzungen vorzuwerfen, auch der Schweiz. Und da gab es irgendwann einen haarsträubenden Tweet über Menschenrechtsverletzungen der Schweiz. Da ging es aber um das Gefängnis Chandolon. Das war sehr interessant, weil das Gefängnis Chandolon ist tatsächlich ein Problem in Genf. Und das ist eigentlich archetypisch für Desinformation, dass man etwas nimmt, das irgendwie schon ein Thema ist, aber dass man dann den Spin so dreht, dass es eben dann so aussieht, dass die Schweiz systematisch ein Menschenrechtsproblem hat. Ich habe gestaunt, dass der Bund überhaupt nicht reagiert hat. Es gibt andere Länder, Großbritannien, Finnland, die gehen voll rein, wenn solche Desinformation kommt. Die Schweiz lässt das einfach laufen und das versendet sich dann. Und das ist wahrscheinlich eine Frage der Gewichtung. Ich habe das einfach dann durchdekliniert, es war eine interessante Frage, wie das funktioniert, aber dadurch, dass der Bund nicht irgendwie schrill und aktiv reagiert, versendet sich das dann irgendwo in den Untiefen. Und diejenigen, die es glauben wollen, können es glauben, aber die glauben auch andere Dinge. Und das ist, glaube ich, so das Spannungsfeld, wo man sich drin bewegt.
Ja. Aber ich glaube trotzdem, also was wir jetzt nicht besprochen haben, es gibt ja auch eben diese Telegram-Kanäle und so. Also wir sprechen jetzt über die Fake News, die an die Oberfläche kommt. Mhm. Was die Schwierigkeit auch ist eben all die geschlossenen Kanäle, oder wo wir das gar nicht mehr mitbekommen. Und ich glaube, das ist das Problem, oder? Dass wir wirklich deswegen auch Journalistinnen und Journalisten in diese Kanäle reingehen müssen, in die Recherche rein, um das ins Licht zu bringen, oder? Weil da glaube ich schon, also man merkt es ja auch auch in der Schweiz, oder? Es ist wie klar, man macht neben einer klassischen politischen Kampagne macht man auch eine Social-Media-Kampagne, das ist dann vielleicht Instagram und so weiter, das kann man noch einigermaßen mitverfolgen, aber es gibt so viel verdeckte Welt neben auf Telegram, diese ganzen Kanäle, wo sich die Menschen ja auch finden und auch ganze Welten entstehen, das sind so alternative Medien fast schon, ich finde, das ist ein großes Problem.
Ein interessantes Thema aber auch. Ich habe mich im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, auch diese Übersetzungstool, ich kann nicht Ukrainisch und nicht Russisch, ein bisschen Serbisch, aber das reicht nicht weit. Und mit den Übersetzungstoolen kann man diesen ganzen Kanälen folgen. Und es ist dann schon sehr interessant, wie eben gerade diese Operationspläne der russischen Armee, aber auch der ukrainischen Armee in den Telegram-Kanälen tatsächlich dann anbahnen und man clustern kann und sagen, okay, also da ist irgendetwas im Gange am östlichen Ufer des Dnipro und so. Das wird dann sehr, sehr militärisch genutzt auf der anderen Seite. Und dann gibt es diese Echokammern, wo man sich selber bestätigt. Das hat bei Covid begonnen und ist jetzt, ja, ist exponentiell am Steigen. Und ich glaube, was ein wesentlicher Punkt ist, auch als Medienschaffender oder als Medienschaffende, ist, was wir selbstkritisch anschauen müssen, sind unsere Zuspitzungen. Oder wir wollen ja auch verkaufen, unsere Geschichten. Und oft sind unsere Schlagzeilen, auch in der NZZ, einfach extrem zugespitzt, damit man raufklickt und es anschaut. Und ich glaube, die Leute durchschauen diese haarscharfe, dass es noch haarscharf richtig ist in diesen Zuspitzungen und merken dann beim Lesen des Artikels, dass gibt es eine Spannung, ein Spannungsfeld. Und das ist irgendwie eine Bestätigung dafür, dass die Medien nicht ganz die Wahrheit sagen würden. Und ich glaube, das Misstrauen, das gegenüber Behörden oder gegenüber dem System besteht, das betrifft die Medien genau gleich. Und da sind wir mit den Behörden in einer seltsamen Schicksalsgemeinschaft drin. Genauso wie die Sprachregelungen manchmal einfach so, es kommt aus jedes Wort drauf an, man muss Philologe sein oder Philologin, um es genau zu verstehen, müssen wir als Medien auch extrem aufpassen, dass wir in unserer Zuspitzung nicht zu weit gehen. Wir haben einschlägige Erfahrungen beide.
Ja, genau. Wir haben mal zusammengearbeitet, muss man wissen, genau. bei der Rundschau.
Okay, der Rundschau. Ja, genau. Wir haben nicht professionelle Zuspitzer einen Moment lang.
Haben Sie den Eindruck, es wird ja sehr viel über Polarisierung in der Schweiz auch gesprochen, haben Sie den Eindruck, um noch ganz kurz bei diesem Thema zu bleiben, dass der Dialog mit diesen Gruppen, die sich stark in ihren bereits etablierten Meinungen bestätigen, dass dieser Dialog noch möglich ist heute? Und Sie haben schon ein bisschen erwähnt, wie dass die Journalisten in diese Gruppen gehen etc. Wie können wir noch mehr auch als generell als Gesellschaft, als Medien dazu beitragen, dass eben man aus dieser Polarisierung vielleicht etwas rauskommt?
Ich finde das eine schwierige Frage. Wenn ich die Lösung hätte, würde ich sie jetzt gerne sagen und dann wüssten wir das alle. Ich finde es, wir können einfach vielseitig berichten und aber auch vielseitig berichten, das heißt nicht einmieten, sondern auch die polarisierten Meinungen mitnehmen. Das können wir. Aber ich glaube, es ist wirklich schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, dieser Polarisierung etwas entgegenzusetzen, außer eben eine vielseitige Berichterstattung, wie wir sie machen. Aber ich merke ja auch, wenn ich habe Kontakt mit jungen Menschen, es gibt viele, also das ist auch noch ein Generationenproblem, oder? Dass die jungen Menschen sich wirklich zum Beispiel auf Social Media informieren und nicht mehr in den klassischen Medien. Das ist noch ein zusätzliches Thema, oder? Ich habe das Rezept nicht, wir sind es am Versuchen, wir probieren es, wir sind eben präsent, also quasi wir haben die eigenen Plattformen, wir sind auch präsent auf den Social-Media-Plattformen mit Inhalten und versuchen da etwas entgegenzusetzen.
Das halte ich für eine bemerkenswerte Präsenz in den sozialen Medien, also diese Formate der SRG, die sind wirklich bemerkenswert interessant, auch eine Gratwanderung, denke ich, also diese ganzen Selbsterfahrungen mit dem Handy und so, aber es sind interessante Erfahrungen, ich glaube, das ist wichtig, dass die SRG das tut, einfach um das einmal auch noch zu sagen. Ich glaube, es ist aber häufig auch eine individuelle Geschichte. Ich Und da sind wir weg vom Journalismus, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, es geht uns alle an. Oder? Ich habe jetzt gerade in meinem Militärdienst, und ich sage es ganz bewusst, einen Berufsoffizier getroffen, der wirklich voll in diesen Moskau-Geschichten drinsteckt. Oder? Und wie geht man damit um? Da kann man es einfach wegwatschen und sagen, es ist Blödsinn und so. Aber ich habe mich einfach ein bisschen darauf eingelassen und dann ist irgendwann auf den Balkan gekommen, wo ich mich ein bisschen auskenne. Und dann konnten wir im Gespräch feststellen, dass wenn man einander zuhört, dass man plötzlich diese Perspektiven zu verstehen beginnt. Aber das ist Arbeit. Das ist Arbeit und es braucht Respekt. Auch für Menschen, die sich irgendwie ein bisschen verirrt haben. Ich verirre mich manchmal auch, oder? Und ich bin dann auch froh, wenn mich vielleicht jemand wieder rausholt. Ich glaube, das muss muss am Ende die Haltung einer solchen Geschichte sein. Und ich habe zum Beispiel auch, da brauchte ich ein bisschen Mut, Roger, ich habe mich halt ziemlich zum Fenster hinausgelehnt mit der Neutralität in bürgerlichen Lager und war dann sehr oft das Thema bei Roger Köppels Morgenpredigt. Einmal wollte er mir noch den Bandera-Orden anstecken, fand ich dann weniger lustig und dann hat er mich am WEF gepackt und wollte mit mir ein Interview über die Neutralität machen. Ich habe mich dem gestellt und war ganz süferli auf Berndeutsch. Dann habe ich mit ihm so ein bisschen gesprochen. Und es war dann interessant, dass die Kommentare unten dran waren, dieser Herzler, dem kann man ja sogar zuhören und so. Das fand ich dann irgendwie so eine spannende Erfahrung. Aber ich glaube, es braucht persönliches Engagement.
Vielen Dank. Herr Zug, sind Medien Teil der Strategie des Bundes im Umgang mit Desinformation?
Teil der Strategie, das klingt so instrumentalisierend. Sie sind natürlich ein Element im Ganzen. Und also wir haben jetzt viel über die Polarisierung der Schweiz und Anfälligkeit gesprochen. Ganz grundsätzlich, das System Schweiz erträgt natürlich ein gewisses Maß an Polarisierung, auch an Desinformation. Es gibt verschiedene Faktoren, die uns resilienter machen. Und das können gesellschaftliche sein, das sind die verschiedenen Sprachregionen, unsere Kleinräumigkeit macht es für Beeinflussungsakteure wahrscheinlich auch schwierig, so das Gesamtsystem zu beeinflussen. Wir stimmen viermal im Jahr über politische Themen ab, sprich wenn man alle vier Jahre eine Wahl beeinflusst, dann ändert das gar nicht so viel. Also diese Kleinräumigkeit zeitlich, räumlich, sprachlich, und eben diese Routine, die für Schweizer Bürgerinnen und Bürger mit politischer Partizipation einhergeht, das fördert Resilienz. Natürlich sind Medien irgendwie Teil des Ganzen und irgendwie auch ein Abbild natürlich des Landes. Und freie Medien, die diesen Standards, die Sie beide ausgeführt haben, folgen, sind eben ein Teil der allgemeinen Informiertheit von Bürgerinnen und Bürgern im Blick auf demokratische Partizipation, gesellschaftliches Leben und die allgemeine gesunde Skepsis, die jedes Individuum irgendwie braucht, um in dieser Medienwelt und gegenüber all diesen Deepfake-Videos zu bestehen. Es hat eine politische Frage gegeben, eine Abstimmung, ob man Medien stärker fördert. Das wurde durch das Volk abgelehnt, aber sogar in diesem Rahmen hat sich ganz konkret die Frage gestellt, wie man Medien irgendwie als Gesellschaft nutzen, ausbauen, wie man ihre Rolle sieht. Und ganz allgemein aber wirklich bei Beeinflussungsaktivitäten, diese freie Debattenkultur in politischen Arenen und im medialen Raum sind irgendwie Teil der Lösung. Natürlich gibt es auch Probleme, manchmal wird sogar ausgenutzt, dass in der Schweiz das Medienvertrauen im europäischen Durchschnitt doch relativ hoch ist. Nicht überwältigend hoch, aber relativ hoch. Es gibt viel Skepsis natürlich auch. Es hat auch Aktionen gegeben, betrifft eher Nachbarländer, da wurde durch Beeinflussungsakteure wurden Medienseiten kopiert. Also eine Art Doppelgängerseite von der Spiegel, Le Monde, Guardian und so weiter erstellt. Also auf dem Vertrauen von Medien und ihrer Rolle aufbauend oder diese sozusagen missbrauchend. Also die Rolle der Medien ist sogar von Beeinflussungsakteuren erkannt.
Frau Gabatula, die Schweiz hat zum Beispiel Russia Today nicht verboten, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Bei Maßnahmen für Prävention von Desinformation wird ja, Sie haben auch selbst viel über Jugendliche gesprochen, über Programme an Schulen etc. Aber was für Maßnahmen braucht es in einer postmigrantischen Gesellschaft? Ich komme aus Genferben, über 180 verschiedene Nationalitäten. Wie kann man in so einem Kontext noch Medienkompetenz wirklich vermitteln?
Ich glaube, was wir versuchen, ist auch bei Stellenausschreibungen zu schauen, dass wir Journalisten und Journalisten mit diesem Hintergrund anstellen. Ich glaube, das ist der beste oder effizienteste Schritt, weil wir dann quasi deren Sichtweise noch mehr in den Journalismus reinbekommen, da die Themensetzung dann vielleicht auch noch näher an ihnen ist. Ich glaube, das ist ein Weg.
Ich glaube, es ist ein zentraler Weg, dass die Medien eben auch die Gesellschaft abbilden. Und das sind wir langsam als Medien. Mhm. Wir sind wirklich sehr langsam im Abbild dieser postmigrantischen, dieser vielfältigen, dieser vielsprachigen Schweiz im Abbild der Medien. Oder wir berichten immer noch quasi mit dem Außenblick über den Balkan zum Beispiel, obwohl der Balkan extrem Teil der Schweiz geworden ist. Oder ich meine, der FDP-Präsident von der Stadt Zürich ist ein Kosovo-Albaner mit einem kommunistischen Vornamen, nämlich Fortschritt, finde ich noch lustig. Und ich meine, das sind alles Themen, die ein bisschen langsam vorangehen in der Schweiz, denke ich.
Ich glaube, da können wir auch noch aufholen. Ja. Das ist uns aber sehr bewusst und wir versuchen es wirklich auch in der Themensetzung zu berücksichtigen. Bei jüngeren Leuten, also wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe gemerkt, bei den News haben wir einige Nachrichtenredaktoren, auf der Nachrichtenredaktion beim Audio haben wir zum Glück schon einige mit diesem Hintergrund. Und das nützt, das ist gut.
Ich möchte ganz kurz weg von China und Russland. Natürlich, wenn man über Desinformation redet, redet man sehr oft über die Gefahr aus dem Ausland, das ist logisch. Aber gleichzeitig spielt auch die inländische Desinformation ja eine Rolle, die Desinformation, die von inländischen Akteuren kommt. Herr Häsler, korrigieren Sie Schweizer PolitikerInnen, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen?
Diese Frage betraf mich eher, als ich noch bei SRF gearbeitet habe, als man viel so PolitikerInnen-Interviews gemacht hat, oder? Wo man auch weiß, okay, also das ist einfach haarscharf an der Wahrheit vorbei. Und man muss halt schon feststellen, dass bei den schweizerischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern, muss ich das sehr vorsichtig formulieren, oder die auch ein gewisses Bedürfnis ist, sich zu präsentieren, also auch über Dinge zu reden, wo man vielleicht noch nicht gerade ganz tief eingetaucht ist. Das ist mal eine Ebene, die eine Rolle spielt. Dann ist vielleicht auch das Bedürfnis, da Dinge ein bisschen so zuzuspitzen, damit man auch gehört wird. Und das ist wie bei den Medien, da ist man hart an der Wahrheit dran. Und dann hat man auch ein bisschen den Eindruck, dass dann die politische Botschaft wichtiger ist als die Sachbotschaft. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, mit der man vor allem bei Medien, bei den elektronischen Medien kämpft, wo die Leute im O-Ton tatsächlich vorkommen und irgendeine Aussage machen. Das ist ja nicht nur die Desinformation, sondern ist auch vielleicht die Polemisierung von Ausdrücken. Wie weit geht man da? Es gibt gewisse Nationalräte, die sich wirklich in einer Art und Weise äußern, zum Teil, wo man sagen muss, das ist eigentlich nicht mit den Standards vereinbar. Aber da rede ich jetzt eigentlich noch ein bisschen aus der Optik der SRG, wo man sehr viel mehr mit dem konfrontiert bin. Ich habe diese DNA immer noch ein bisschen in mir drin, wie man spürt.
Also ich glaube, das ist ja Kampagne zum Teil, oder? Politische Kampagne. Wo ist die Grenze? Kann man sich tatsächlich fragen. Ja, das war schon immer so, das ist auch jetzt so. Ich finde, was heute dazu kommt, da komme ich wieder auf die Social Media Kampagnen, oder? Wo halt dann auch quasi eben da auch Kampagne gemacht wird, da werden Videos herumgeschickt, die man quasi, es wird ja auch das will man dann auch so, es ist auch beabsichtigt, da werden Videos gemacht, auf Zielgruppen zugeschnitten, die dann in den Peers rumgeschickt wird. Und das sind dann nicht Videos, wo dann quasi zwingend von den Medien aufgegriffen werden. Und ich glaube, das ist ein neues Phänomen.
Ein interessantes Phänomen auch. Ich glaube auch, dass jetzt gerade mit den aktuellen Wahlen auch eine neue Generation von Politikerinnen und Politikern gekommen ist. Ich finde, das sage ich als Freisinniger, ich finde den Kanal von Anna Rosenwasser zum Beispiel, neue Nationalrätin SP Zürich, auch interessant, weil sie eine interessante Meta-Reflexion darüber hat, was dieses Amt eigentlich mit einem macht. Das ist hochinteressant, sehr ehrlich, sehr transparent. Ich teile nicht alle ihre Ansichten, aber ich finde es sehr interessant, diesen Trends auch zu folgen. Und das muss man vielleicht auch sagen, wir dürfen nicht kulturpessimistisch werden. Es gibt eben durch diese Möglichkeiten auch sehr viel neue, interessante, unmittelbare Formen, wie politische Inhalte vermittelt werden können. Ja, es gibt die Zuspitzung, es gibt die Kampagne, es gibt die Überhöhung. Die Arena ist interessant, wenn man ein Fachgebiet besonders kennt. Wenn Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten zum Beispiel in der Arena auftreten, merkt man, dass die Dossiertiefe nicht bei allen gleich tief geht, so muss man vornehm auszudrücken. Aber es gibt eben auch neue Phänomene, die wirklich wahnsinnig interessant sind. Und ich wirklich allen empfehlen, Anna Rosenwassers Kanal zu studieren, weil dort hat man wirklich, spürt man etwas von Politik, das ich bisher so noch nie medial erlebt habe.
Aber ich, nur noch ganz kurz, das finde ich, wenn Politikerinnen auf den sozialen Medien sich präsentieren, ist es etwas anderes, aber wenn es eben Videos gibt, die kursieren, deren Ursprung man nicht kennt. Ja. Und das, glaube ich, ist ein neues Absolut. Phänomen, oder? Und ich glaube, das wird auch gezielt eingesetzt als Kampagneninstrument, ganz klar. Und ich finde das, ja. Das finde ich schon problematisch, weil eben das sind, also ich bekomme die zum Teil ja dann auch und da sehe ich schon Fake News.
Es gibt Radio Genua zum Beispiel, das ist so ein Kanal, der heißt Radio Genua, weil er irgendwie in Italien lokalisiert ist und da geht es darum, Videos über Migrantinnen und Migranten zu verbreiten, die sich in irgendwelchen Situationen nicht so benehmen, wie man das sich erwarten würde und es sind dann halt häufig tatsächlich Fake News, dekontextualisiert, den falschen Ausschnitt. Und wir haben bei uns im NZZ-Faktencheck, möchte ich sehr gerne erwähnen, haben wir genauso Radio Genua Videos angeschaut, wo man eben deutlich sieht, dass eben dann manipuliert wird. Es reicht manchmal, ein Video zu zeigen, das irgendwie ein bisschen seltsam aussieht, wenn man das falsch framed oder einen falschen Übertitel macht, hat es eine ganz andere Wirkung, als es wirklich ist.
Wir kommen gleich zum Thema auch Plattformregulierung, weil es uns ja dieses Jahr sehr stark in der Schweiz beschäftigen wird. Aber davor müssen wir über ein sehr wichtiges Thema reden, und zwar natürlich die Finanzierungskrise im Journalismus. Wir haben jetzt viel über Gefahr gesprochen, über Maßnahmen, Fact-Checking. Eigentlich müssen sozusagen die Redaktionen neue Stellen aufbauen, neue Kompetenzen schaffen. Ist es überhaupt noch machbar in der heutigen Medienwelt in der Schweiz mit den Problemen, die wir kennen?
Ja, man weiß, also Stellen werden abgebaut tatsächlich und wir wissen ja auch, was der SRG droht, je nachdem. Und wir versuchen es, also wir machen das Beste daraus. Es ist tatsächlich so, dass es mehr Ressourcen braucht, News zu produzieren, auch weil die Digitalisierung voraussetzt, dass wir quasi kanalgerecht produzieren. Früher konnten wir einfach quasi Radio machen oder Fernsehen machen und es war ein lineares Programm, analog, und die Leute saßen vor den Radio- oder Fernsehgeräten. Heute müssen wir die Leute da erreichen, wo sie sind. Sie sind auf den digitalen Kanälen, das heißt, wir müssen die Inhalte für YouTube, also sie sind auf YouTube, wir müssen die Inhalte für YouTube aufbereiten, eben für die Social-Media-Kanäle, für Audio, für Video, für die App auch. Und das kostet, und es kostet immer mehr. Also es kostet halt einfach, weil, ja, logisch, es muss jedes Mal wieder in die Hand genommen werden. Die Distribution kostet mehr. Und dem entgegengesetzt ist quasi der Stellenabbau oder eben die Finanzierungskürzung. Ja, wir werden nicht stärker. Also es stärkt sicher die Medien nicht.
Die Frage ist überhaupt, ob wir noch Medien brauchen, weil ich meine, jedem Journalist, jeder Journalistin steht eine Vielzahl von Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bei den Behörden, aber auch bei den privaten Unternehmen gegenüber. Wir sind quasi überbetreut als Journalistinnen und Journalisten. Und die Bundesbehörden haben zum Beispiel die Möglichkeit, direkt zu kommunizieren. Während der Pandemie hat man das deutlich gesehen. Pressekonferenz, quasi das Ringen zwischen den Journalistinnen und Journalisten und den Behördenvertretern, das hat man live sehen können. Das kann man auch bei allen anderen Pressekonferenzen live sehen. Das ist so ein Element. Es gibt die Twitter-Kanäle, die Behörden können direkt kommunizieren. Es braucht kein Medium im eigentlichen Sinn, im wörtlichen Sinn mehr dazwischen. Also müssen die Medien auch ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln und daran arbeiten, weshalb es überhaupt noch eine SRG oder eine NZZ braucht. Wir müssen mehr leisten. Wir hängen jetzt in unserem Fall, das ist anders bei der SRG, in unserem Fall hängen wir unmittelbar mehr von unseren Leserinnen und Lesern ab. Wir sind nicht mehr unbedingt werbefinanziert, sondern wir finanzieren uns im Wesentlichen durch die Abonnentinnen und Abonnenten. Also ist quasi der Kunde ist wirklich auch König geworden darüber oder Königin darüber geworden, was wirklich kommt. Und das sind so die Herausforderungen. Es geht darum, in kürzer Zeit mehr Analyse, mehr Einordnung, mehr Meinung zu bringen, mehr Hintergrund und gleichzeitig auch noch Exzellenz zu schreiben, jetzt in unserem Fall. Und das ist, ich will nicht jammern, das ist sportlich, aber man muss also wirklich, es ist ein Dauersprint, es ist nicht ein Marathon, es ist ein Dauersprint. Und das ist die Herausforderung, die wir haben, weil wir wirklich ein neues Alleinstellungsmerkmal kreieren müssen. Das ist, bei euch sind es die Kanäle und bei uns ist es das Alleinstellungsmerkmal, weshalb soll man überhaupt die NZZ lesen, weil ich kann ja die Medienkonferenz auch live im Medienzentrum verfolgen über YouTube.
Brauchst aber etwas mehr Zeit und eben wir Medien können es eben einordnen, zusammenfassen, ja, und auch kuratieren.
Zeit und Vorlauf, und ich glaube, das Fachwissen von Journalistinnen und Journalisten wieder mehr zählt. Ich glaube, es braucht einen Informationsvorsprung, es braucht einen Bildungshintergrund, es braucht eine Spezialisierung. Ich bin sehr dankbar für meine Spezialisierung. Das gibt einem die Möglichkeit, wirklich tief im Thema drin zu sein und auch schnell zu sein. Die Generalistinnen und Generalisten, die haben einen schweren Stand. Ich habe gestern nach der Pressekonferenz über die Armeefinanzen und so, habe ich mir dann noch die Pressekonferenz angetan über die Bundesfinanzen, habe in letzter Zeit viel über Finanzpolitik gelernt und ich glaube, es ist dann schon interessant, wenn man nicht ganz tief drin ist, sich schnell eine Meinung zu bilden, und ich habe großen Respekt zum Beispiel vor den Kolleginnen und Kollegen von 20 Minuten oder den Aktuellen bei der SRG, die dann irgendwie in kürzester Zeit ein sachfremdes Thema tack auf den Sender bringen müssen. Und es muss stimmen, es muss funktionieren. Und das ist zurzeit auch Teil einer Transformation, die echt herausfordernd ist. Auch wegen der Glaubwürdigkeit der Medien.
Vielen Dank. Herzog, wir haben das ja schon angesprochen, es gibt dieses Jahr einen Gesetzesentwurf zum Thema Plattformregulierung in der Schweiz. Natürlich sind mehrere Domänen davon betroffen, wir reden über Hate Speech etc. Aber aus sicherheitspolitischer Sicht, welche Regeln müssen auf den Plattformen, ich denke an Facebook, ich denke an nix, welche Regeln müssen da sein, damit wir in der Schweiz Desinformationen auf Social Media, auf Plattformen begegnen können?
Das ist eine schwierige Frage und genau daran arbeitet man jetzt ja. Vielleicht ein Blick auf die Herausforderungen dabei. Wir sind natürlich ein kleiner Medienmarkt, wir sind nicht Teil eines größeren Binnenmarktes, wie es die EU ist beispielsweise. Also der Blick darauf, wie die EU reguliert, ist sehr zentral. Auch wenn es um Datenschutz geht, ist man wahrscheinlich den meisten EU-Ländern oder EU-Politik selbst näher als zum Beispiel dem liberaleren Ansatz der USA. Dort sind aber die großen Plattformen angesiedelt, grundsätzlich. Und da ist der Schweizer Markt ein kleiner, aber ein wohlhabender. Also mit diesem Spannungsverhältnis muss man irgendwie umgehen. Das betrifft andere Politikbereiche natürlich sehr ähnlich. Der Status quo ist aber tatsächlich, also wir wissen es alle, jetzt noch unabhängig von künstlicher Intelligenz, Algorithmen sind nicht so klar zu durchschauen, wem genau was durch welche Empfehlung vorgeschlagen wird, welche Echo kann man sich dabei bilden. Das sind Herausforderungen, wo staatliche Regulierung ansetzen kann und soll, sind wahnsinnig schwierige Fragen. Aber genau diese Arbeiten laufen und wie Sie sagen, wird im Laufe des Jahres konkretisiert und die politische Debatte darüber wird es natürlich auch geben.
Frau Gabatula, können Sie uns schon verraten, was in der Vernehmlassungsantwort der SAG stehen wird zum Thema Plattformregulierung?
Na, da bin ich jetzt noch überfragt.
Was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass wir irgendein Instrument finden, wie wir die Plattform regulieren können, dass wir da wirklich, dass wir das nicht quasi den privaten großen Firmen überlassen, oder? Und Algorithmen, aber ich sehe schwarz, dass es gelingen kann. Die SRF setzt vor allem auf die eigenen Plattformen, weil wir da die Kontrolle haben. Also wir haben eine Drittform, Drittplattformstrategie, logisch, wir sind da präsent, aber wir wollen wirklich auf die eigenen Kanäle, auf die News-App setzen oder auf Play-SRF quasi, weil wir einfach da merken, da haben wir die Kontrolle, also da können wir Fake News verhindern und da können wir quasi auch mit den Kommentaren umgehen. Das ist auch noch etwas, was sehr viel auch übrigens Ressourcen bindet, wenn man eben auf den Drittplattformen konfrontiert ist mit den Kommentaren und die irgendwie regulieren muss. Ja, also ich würde mir wünschen, dass es etwas gibt, aber ich bin gespannt, was für Ideen kommen.
Ich muss ja regulierungskritisch sein. Das bin ich tatsächlich auch, weil ich glaube, dass es zentral wichtig ist, dass man so wenig wie möglich Meinung und auch schräge Meinung verbietet. Ich bin froh, dass man in der Schweiz zum Beispiel Russia Today nicht verboten hat. Da kann man nämlich schauen, wie tatsächlich Desinformation funktioniert. Und wenn ein Bildungssystem mit einem aufgeklärten Geist funktioniert, dann müsste eigentlich die Quellenkritik Teil dieses Bildungssystems sein. Aber was wir natürlich beobachten ist, dass große Technologiekonzerne, auch im Westen, das ist ja wieder nicht bei China und Russland, große Technologiefirmen quasi staatliche Funktionen übernehmen. Die Geschichte mit Elon Musks Starlinks über die Ukraine, wo jetzt auch die russische Armee darüber kommunizieren kann, das ist scary. Dass also Elon Musk unterdessen eine Macht hat, sowohl im Informationsraum, um es militärisch zu sagen, über seine Plattform X, als auch über den Kommunikationsträger, nämlich den Satelliten, ein privates Unternehmen sozusagen. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die vor allem auch die USA betrifft und man wünscht sich, dass die Demokratie in den USA sich wieder ein bisschen erholen kann, um sich solchen Fragen auch anzunehmen. Wie gehen wir damit um, dass Silicon Valley eigentlich parastaatliche Organisationen hervorbringt? Ich meine, der Tesla, auch zufälligerweise von Elon Musk, ist ein Tool, das ständig irgendwie auch kommuniziert. Und ich glaube, das sind und sich auch gewissen Regulierungen der Landesgrenzen entzieht. Und ich glaube, das sind große Herausforderungen der Zukunft, die dann eben über den Informationsraum hinausgehen, sondern eben dann das Verhältnis zwischen Technologiekonzernen auf der einen Seite und den gewachsenen demokratischen Strukturen auf der anderen Seite. Da gibt es ein Spannungsverhältnis.
Die SRG setzt immer mehr auf eigene Plattformen. Wären öffentliche Plattformen ein neuer Service-Public-Auftrag?
Ich glaube, der Service-Public-Auftrag der SRG ist eine Diskussion, die man unbedingt führen muss, aber man muss sie konstruktiv führen. Ich gebe das zu, ich stehe dazu, die SRG braucht es in diesem Land, schon nur wegen der Regionalberichterstattung. Ohne die Regionaljournale würden wir hier im Kanton Bern nicht mitbekommen, was im Grossen Rat diskutiert wird. Oder weil die Tageszeitungen sind eben schon auch im Lokalteil den großen globalen Themen verpflichtet, weil das besser klickt. Das braucht die SRG schon nur, um die regionale Berichterstattung abdecken zu können. Und die ist zentral, weil die Resilienz unseres Systems ist genau die Mehrstufigkeit des staatlichen Aufbaus. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite glaube ich eben auch, dass die SRG eine wesentliche Rolle spielt in diesem Ökosystem von Kanälen drin. Und diese Debatte müssen wir führen. Was kostet das? Früher hat man die SRG gerechtfertigt, dass die audiovisuelle Produktion einfach teurer ist, als hinzusitzen und etwas zu schreiben. So. Dass dieses Argument, das verfällt langsam. Ich glaube, da muss man auch ehrlich sein. Es geht darum, wie kann ein öffentlich finanziertes Medium in den Kanälen, auf den Plattformen sich bewegen. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die man eigentlich sehr, sehr konstruktiv, gerade in dieser direkten Demokratie der Schweiz, was darum geht, dass sich die Bürgerinnen und Bürger eine Meinung bilden können, diese Diskussion, die müssen wir führen. Bei der NZZ sieht es anders aus. Was ich feststelle bei der NZZ ist, dass wir selbstverständlich gerne auf unserer App funktionieren und auch mehrere Kanäle, mehrere Medienformen ausprobieren. Aber was wir feststellen, und das ist auch so eine Schwierigkeit, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, ist, dass immer mehr Köpfe zählen, dass der einzelne Account auf Twitter oder LinkedIn plötzlich so zum Treiber wird oder dass es darum geht, dass man mit einem Text, wir sind ja, oder die Zeitung ist völlig zerfledert in einzelne Online-Texte, dass ein einzelner Text plötzlich so in den Algorithmus reinkommt und dann abgeht wie eine Rakete und alles andere, das vielleicht auch noch wichtig ist, irgendwo dann sich versendet in der Untiefe des Internets. Und da haben wir als private Medien natürlich auch eine recht große Herausforderung, weil wir irgendwann wieder müssen Geld verdienen müssen. auch mit dem Internet. Wir leben zurzeit auch von der Zeitung im Wesentlichen, von den Menschen in Zürich und Umgebung, die die Zürich-Zeitung abonniert haben. Aber die werden irgendwann einmal werden die verschwinden und dann werden wir im Internet auch Geld verdienen müssen. Und ich stelle fest, mit Reichweite ist eine Variante, oder, dass man ein bisschen mitkonkurrenziert mit den anderen Anbietern, und die andere Geschichte ist die Exzellenz. Und wir versuchen jetzt mit unserem Pro-Angebot, da versuchen wir eine neue Form, dass wir ein bisschen, ich sage immer back to the roots gehen, back zu Salomon Gessner, dass wir ein aufklärerisches Angebot anbieten im Netz, das aber mehr kostet. Aber das macht die Leute auch hässig, weil sie schon so viel zahlen für die NZZ und dann kommt noch das Pro dazu. Also wir sind dort eben auch in einem Prozess, wo es keine binäre Lösung gibt.
Bevor wir gleich die Runde öffnen, damit Sie auch Ihre Fragen stellen können, noch eine letzte Frage von mir. Und zwar beantworten Sie vielleicht in Ansätzen diese einfache Frage: Was brauchen Medien, um sicherheitsrelevant für die Schweiz zu sein? Wenn Sie das in zwei Sätzen zusammenfassen müssten.
Mittel. Also ich glaube, ja, halt finanzielle Mittel tatsächlich gut, und damit sie wirklich dahin können, wo die Bürgerinnen und Bürger sind. Und das ist nicht gratis, es braucht Mittel.
Gut ausgebildete, innerlich unabhängige Journalistinnen und Journalisten, die Zeit haben, sich wirklich vertieft mit den Themen auseinanderzusetzen und auch als Mensch dastehen können, als Garant, dass die Information, die verbreitet wird, stimmt, dass die Haltung klar ist und dass man die Transparenz hat, zu wissen, aus welcher Ecke kommt das. Starke Persönlichkeiten.
Ich würde sagen, Bürgerinnen und Bürger letztlich, die diese irgendwie mittragen, die diese Debatten führen wollen, die eine hitzige Debatte führen können und danach sich nicht entmenschlicht haben, sondern wo man über Differenzen hinwegsehen kann. Darauf basiert unser System letztlich. Und das ist ein System, wo Fakten grundsätzlich immer noch eine Rolle spielen. Und damit steht und fällt es.
Vielen Dank. Jetzt öffnen wir die Runde für Fragen aus dem Publikum. Hier eine erste. Wir sammeln die Fragen am Anfang nicht. Das heißt, Sie können dann direkt antworten. Sagen Sie bitte, an wen die Frage gerichtet ist.
Ja, an Herrn Zack. Henri Dengversen ist mein Name, von der SRG. Ich verantworte einige der Initiativen im Bereich Medienkompetenz. Mich nimmt und das wurde vorangetönt. Die Frage, brauchen wir eine andere oder brauchen wir mehr Regulierung? Und dann wurde auch gesagt, nein, nichts gegen Meinungsvielfalt. Aber was wir noch nicht angesprochen haben, die EU hat ja ein Reglement, den Digital Service Act, ist zum ersten Mal gegen Musk vorgegangen. Und das Spannende finde ich ja auch, es geht ja da nicht unbedingt darum, Meinungsfreiheit, wie wir es alle definieren, sondern es ist ja irgendwo in Silicon Valley sitzen ein paar Leute, die sagen, das gehört auf die Plattform und das nicht. Und die EU geht dagegen vor, hat ein Digital Service Act. Sollte die Schweiz dem folgen?
Das ist letztlich eine ganz einfache Antwort, das ist natürlich eine politische Frage. Also die politisch entschieden wird. Ich kann weder für das VBS sprechen noch für das Stimmvolk, aber also die Herausforderungen, die Sie zeichnen, das sind genau die. Also es wird reguliert, die Schweiz ist nicht automatisch Teil dieses Regulierungsraums, sondern entscheidet autonom, und wir haben es vorhin angesprochen, gerade Plattformregulierung, das geht in diese Richtung, geht es auch um Datenschutz und wie Daten fließen können und welche erhoben werden können. Da laufen Arbeiten, aber es ist klar, das sind die Herausforderungen, und die Plattformmacht, das geht wieder in diese Tech-Unternehmen mit ihren eigenen Logiken, die ist herausfordernd, erst recht für ein kleines Land, das sich autonom aufstellen will da. Aber das, der Digital Services Act der EU, selbst wenn die Schweiz nicht mitmacht, in irgendeiner Form Auswirkungen hat auf den Schweizer Raum, der wir umgeben sind, wir teilen den Medienraum sogar ein Stück weit, mit Nachbarländern zum Beispiel, das ist relativ klar. Aber die Frage ist noch offen und letztlich sehr politisch, ja.
Mein Name ist Monika Schönberger von der Tagesschau. Ich habe eine Frage. Ich möchte, dass ihr so als als Themeninput vielleicht an alle richten mit der Frage, was Sie dazu sagen. Also es geht ja darum, wir haben um den Telegram-Bubble gesprochen, wir reden von Regulierung, da geht es vor allen Dingen auch um Facebook, Instagram und Co. Aber es gibt einfach bei diesen Universen, es gibt so ein Paralleluniversum, wo wir gar nicht mehr rankommen. Also da gibt es Gesellschaften, die sprechen von Fakten, von Verschwörungstheorien, was sie als Fakten dann nehmen, von der Lügenpresse. Wir kommen gar nicht mehr an die Leute ran. Und mich nimmt es Wunder, was wir dagegen tun. Weil das ist ja auch ein innenpolitischer, gesellschaftspolitischer Issue. Also da müssen wir auch irgendwie Gedanken uns dazu machen, wie wir da vorgehen. Und da denke ich mal, Regulierung allein ist okay, aber das nützt wahrscheinlich nichts. Gibt es da auch noch Denkanstöße oder Lösungsansätze, wo man dran rumdiskutiert? Weil das ist ja auch etwas, was ich tagtäglich erlebe, nicht nur als Journalistin, sondern auch ganz privat. Man kann ja gar nicht mehr, über gewisse Themen kann man gar nicht mehr diskutieren, muss man vorher aufhören. Und ich finde, das ist einfach für unser Land auch ein Problem.
Es ist enorm dünnes Eis, ja. Weil deshalb schweigen wir als Leute, die gerne reden. Es ist enorm dünnes Eis und ich glaube, der Elefant im Raum ist natürlich der Gaza-Konflikt. Oder? Da passiert zurzeit etwas, auch unter Menschen, die man gut zu kennen glaubt, geschehen da Radikalisierungen in die eine oder andere Richtung, die rasant vorwärts gehen. Offensichtliche Covid-Geschichten und so, Lügenpresse, mit dem kann man irgendwie umgehen. Das ist irgendwie, da spielt der Glauben zum Beispiel keine Rolle. Aber wir sind mit einer Kriegsführung beschäftigt, die spielt mit uralten Ressentiments auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch mit Glauben und mit Theorien. Und es ist wahnsinnig schwierig, dort zu intervenieren. Ich habe auch Fehler gemacht auf Twitter, aus einem Impuls heraus, ich kann es ja nur von mir sagen, wenn man irgendwie eine Positionierung hat und dann vielleicht ein bisschen einen emotionalen Tweet absetzt, verliert man persönlich an Glaubwürdigkeit bei Leuten, die das vielleicht anders sehen. Und ich glaube, wir können mal von unserer Seite ausgehen, es ist extrem wichtig, dass man als Journalistin, Journalist oder auch als öffentliche Person die Vorsicht hat, sorgfältig mit diesem Thema umzugehen, um nicht gewissermaßen die Vorurteile schon mal zu bestätigen. Und die zweite Ebene ist, ich glaube, es braucht dann auch eine Sorgfalt im Umgang, im Gespräch. Digital kann man das nicht lösen. Meine Erfahrung ist, man kann digital eine Radikalisierungsspirale nicht brechen. Es braucht am Ende das Gespräch mit Menschen, unter Menschen und am Ende vielleicht auch den Streit mal, dass man sich mal vielleicht ein bisschen lauter wird und dass man vielleicht ein bisschen mal davonläuft, aber die Offenheit hat, sich dann wieder zu treffen. Ich glaube, das ist ein zentraler Imperativ, quasi für den analogen Raum. Mhm.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also wir haben es vorhin auf dem Podium auch schon angesprochen. Die Herausforderung geht ja in beide Richtungen. Wir sehen kaum rein in diese Parallelwelten, was da passiert, was für Ideen zirkulieren. Und wir erreichen diese Parallelwelt mit eigenen Botschaften natürlich nicht. Also obwohl auch der Bund auf diversen Kanälen kommuniziert, er ist nicht Mitglied gewisser Telegram-Gruppen. Das ist vielleicht auch besser so. Die Herausforderung ist da und natürlich die Bandbreite von freier Meinungsäußerung, auf der unser ganzes System basiert, ist sehr groß. Es ist aber nicht so, dass wir deswegen völlig blind und völlig instrumentlos sind. Also wenn es um gewisse Dinge geht, Aufruf zu Gewalt, Hate Speech, Antisemitismus, Rassismus und so weiter, da gibt es Gesetze. Also gewisse Dinge sind strafbar. Und wir haben gewisse Behörden, sei es die Bundespolizei, der Nachrichtendienst, die ihre Ermittlungen in diese Richtung anstellen und das Schlimmste verhindern wollen. Und wenn es gerade in einem Kontext wie Gaza um Radikalisierung geht, vielleicht auf beiden Seiten, bis hin zu Gewaltextremismus, der möglich ist, gibt es gewisse Handhabungen. Es ist eine Frage der Ressourcen, es ist eine Frage der Prioritäten, es ist eine Frage davon, wo man die Grenze zieht. Aber da ist die Gesetzgebung dann relativ klar. Aber deswegen völlig blind ist man natürlich nicht. Man ist vielleicht in unserer Medienbubble, um das mal kollektiv zu sagen, gewiss ein Stück weit blind gegenüber den Parallelwelten. Aber das muss nicht für den Staat an sich oder alle Akteure gelten. Und es gibt Handhabungen. Egal, ob schon die Medienlandschaft allgemein begrenzt reguliert ist und mehr Meinungsfreiheit sehr weit gehen kann.
Ja, ich möchte da anschließen. Also bei den Mitteln würde ich mir mal wünschen, die SRG würde sich ein bisschen an das halten, was der Auftrag ist. Dann kann man Sachen wie Mona Wetsch als Person streichen und das schon mal ziemlich mittelfrei, um Faktencheck auch zum Beispiel am Fernsehen zu bringen. Ich finde, ZDF macht da gute Arbeit. Rassismus in Deutschland, wenn ich das sehe, melde ich das einer Bekannten in Deutschland. Die leitet das direkt weiter an die Instanz. Und wenn es wirklich extrem ist, ist die Facebook-Gruppe 24 Stunden später spätestens weg vom Fenster. Also ich habe gerade I Love Dresden gemeldet. Die ist, ich bin gespannt, wie lange die noch drin sind. Nur der Name, also nur Kriegsbilder, also das ist nur, es geht nur um diese Retrospektive. Das heißt, man kann Strukturen haben, die wirksam sind, aber in der Schweiz will man ja nicht regulieren und reguliert nicht und lässt sehr viel laufen. Und man sollte wirklich Instanzen haben, die eben auch die Kompetenz haben, Aussagen zu kritisieren. Die meisten Leute können das nicht, auch wenn es für Fachleute sehr offensichtlich wäre. Und da wären die Ressourcen meines Erachtens einfach ein bisschen umzupolen, die vorhanden sind. Dann würde mich sogar bei srf.ch die riesige Anzahl Tippfehler und falschen Wörter und inexistente Deutschkenntnisse nicht mehr so stören.
Ja. Haben Sie auch eine Frage an unsere Gäste?
Ja, warum wird das nicht so, also warum werden die Ressourcen nicht einfach umgesetzt, wo sie nicht dem Auftrag entsprechen? Man kann ja auch, also man kann im Internet die Kosten für alle Sendungen auf die Zuschauerzahl und Personen runtergebrochen finden. Und Mona Wetsch ist nun mal sehr teuer, auch pro Person. Und deshalb finde ich, man muss nicht nur sagen, wir haben zu wenig Geld, sondern man kann auch sagen, wir verwenden die vielen Gelder, die wir schon haben, für anderes, das auch wirklich dem Auftrag entspricht.
Das ist wahrscheinlich eine Frage an mich. Oder ich kann Stellung beziehen. Es ist natürlich so, dass Mona Fetsch, wenn Sie jetzt gerade diese Sendung ansprechen, die ist sehr beliebt beim Publikum. Und ich glaube, wir machen Programm für alle Gebührenzahlenden. Und da gehört eben auch Mona Fetsch dazu. Es ist auch in der Konzession so vorgeschrieben, dass wir nebst Information auch Kultur, Unterhaltung und Sportangebot machen. Und das entspricht der Konzession so. Und wenn wir Mittel verlagern sollten oder müssen, dann ist es sicher dann auch die Frage, wie wir so mit, also da muss die Konzession auch umgeschrieben werden, damit wir da Veränderungen, also quasi Mittelverlagerungen machen können. Zum Beispiel von Unterhaltung noch mehr in die Information. Aber es ist halt auch so, wenn wir ein reines Informationsangebot haben, würde das eben, könnten wir kein Vollprogramm bieten, und das ist auch etwas, was das Publikum möchte, und die Information, also es braucht ein Vollprogramm, dass die Information gut genutzt wird.
Ich hatte als Fernsehjournalist bei SRF 2007 dank einer Sendung von Mona Fetsch die Chance, in den Iran zu reisen, 3 Wochen, und dort einen intensiven Film zu drehen über eine Eisenbahnreise von Teheran nach Bandar Abbas und dann auf die Insel Keshem. Ich glaube, das war sowohl für mich als Journalist, vor allem Dresden, unter anderem auch in Chom, da dem Mullah-Hotspot. Ich habe sehr viel gelernt und ich konnte dem Publikum Dinge vermitteln über dieses Unterhaltungsformat, das ich nie vermitteln könnte, wenn ich einen 10-von-10-Beitrag oder einen Rundschau-Beitrag mache. Das Gleiche habe ich mit Kurt Eschbacher mit der wunderbaren Sendung Liebesgeschichten erlebt, wo wir uns wirklich geopolitisch auf den Schnittstellen bewegt haben, unter anderem auf der Brücke da bei Sugdidi in Georgien, wo das Abchasien kommt, das ist ein russisch besetztes Gebiet, und Kurt Eschbacher hat dort eine Moderation aufgenommen. Ich glaube, die Unterhaltung schafft es, Dinge rüberzubringen, die wir mit dem steinharten Journalismus nicht können. Ich glaube, die Emotion, Menschenbilder, Emotionen, das ist die Stärke der SRG, und daran muss man unbedingt festhalten. Deshalb bin ich ein Verfechter eines Vollprogramms. Ende der Durchsage.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, Ich finde natürlich diesen Dialog sehr interessant, also das ist die Demokratie. Und trotzdem, wenn ich alle die Informationen, die Sie gegeben haben, über Instrumentalisierung, Prävention oder wie schützt man die Jungen und die Schüler von dieser Instrumentalisierung? Wie stärkt man ihre Gewissenhaftigkeit und Kreativität, damit sie selber auch entscheiden und aussuchen eigentlich die richtigen Informationen, wo eigentlich die Medien so im billionenweise verteilen. Sie haben bereits gesagt, wie in Genua passiert, also in Italien. Meloni ist ja die erste natürlich Beispiele, wie sie die Medien beeinflusst durch Fake. Also ich mache genau das Gegenteil. Passiert das auch in der Schweiz zum Beispiel? Jetzt mit dieser Initiative hat man mehr Geld zur Verfügung, um dann die Meinung zu ändern. Die Frage geht an alle.
Ich glaube, es ist ein Bildungsimperativ. Ich glaube, Schülerinnen und Schüler müssen in der Lage sein, Quellenkritik betreiben zu können, zu verstehen, aus welcher Perspektive ist ein Text formuliert, welche Tools habe ich zur Verfügung, um eben Quellenkritik zu betreiben. Das war zu meiner Generation einfacher, das war die geschriebene Sprache. Ich bin Altphilologe, ich habe Quellenkritik aufgesogen, aber das war einfacher, das ist die geschriebene Sprache. Jetzt ist die Medienwelt fragmentiert und ich glaube, da geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler, und zwar auf allen Bildungsstufen, im Sinne der Aufklärung lernen, mit Quellen umzugehen, mit Aussagen umzugehen. Das braucht vielleicht wieder ein bisschen mehr langweiligen Unterricht und weniger Erlebnis. Ich glaube, die Bildung muss vielleicht wieder ein bisschen mehr auf die Aufklärung aufgerichtet sein, dass man wirklich Sprachkompetenz und Wissenskompetenz hat und vielleicht auch ein paar historische Fakten könnten auch nicht schaden.
Die Eltern sind natürlich dann auch gefragt, oder? Die Eltern, die vielleicht auch verstehen, was auf Social Media abgeht und dann mit ihren Kindern vielleicht in einem frühen Alter auch darüber sprechen oder auch immer im Dialog bleiben und sie da auch schulen.
Ich finde, mein Sohn 20 ist kompetenter auf den sozialen Medien als ich in gewissen Bereichen oder war es zumindest, als er noch jünger war.
In Italien verbietet man zum Beispiel, dass bei Prüfungen ChatGPT oder Intelligenz verwendet. Das macht der EU im Moment sehr wahrscheinlich auch. Es ist am Regulieren und trotzdem wird in der Schweiz so viel schon benutzt für Texte schreiben und Prüfungen abzugeben. Ich finde, das tut die Imagination und die eigene Kultur schlecht beeinflussen.
Darüber könnte man jetzt noch ein weiteres Podiumsgespräch machen. Gibt es weitere Fragen?
Hier war noch eine.
Vielleicht bin ich völlig im Spinat, aber bei dieser Frage der Plattformen und der Social Media wird immer über den Inhalt gesprochen und nicht über die Form der Präsentation. Die Präsentation ist hochprofessionelle, süchtig machende psychologische Prozesse, vor allem was YouTube, Insta. Und eigentlich wäre die Kontrolle des Inhaltes, das wird nie funktionieren. Aber in dem Moment, wo man die Kontrolle, das ist wie bei Alkohol, bei Tabak, da haben wir kein Problem, ein Verbot einzurichten. Hingegen die Missachtung dieser wirklich industriell, professionell eingesetzten psychologischen Mechanismen finde ich sehr schade. Und das wäre ein perfekter Ansatzpunkt, um einen Zugriff auf eine Möglichkeit der Regulation und auch der strafrechtlichen Verfolgung zu haben. Das ist das eine. Und bei das zweite wäre nur ganz kurz. Es wäre fantastisch, wenn die Tagesschau auch zum Beispiel die Filme, die sie einblendet, nicht als Information, sondern als, einfach sagt, woher sie hat. Also das ist von Israel, das ist von Hamas.
Diese Aber das macht die Tagesschau.
Moment, ich habe das jetzt länger verfolgt. Ich mache das schon länger. Es wäre praktisch, wenn einfach so, wie übrigens so einfach ein Text oder Infofilm der Hamas, Infofilm der Israeli, Infofilm der Russen, Infofilm der Ukrainer. Manchmal wird das gesagt, manchmal wird das nicht gesagt. Aber nur das wäre schon ein großes Hilfsmittel.
Darf ich korrigieren? Oder vielleicht gerade du, Monika, von der Tagesschau? Ganz kurz. Ja.
Nur ganz kurz. Es ist ein interessanter Hinweis, weil wir machen das eigentlich beides. Ich hoffe auch mit der nötigen Konsequenz. Aber es ist schon so bei der Tagesschau. Es gibt einerseits, was wir vorhin angesprochen haben, wir brauchen immer die beiden Quellen, immer mindestens zwei Quellen. Und dann kommt noch dazu, dass wir, weil jede Kriegspartei, die verfolgt ja auch ein strategisches Ziel mit der Information, die sie rausgibt. Also müssen wir ganz klar deklarieren, woher die Bilder kommen und woher der Text kommt. Und das machen wir so, dass wir das einerseits sagen, hier Bilder von der israelischen Armee oder hier Bilder von, oder die Information kommt von der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen, die ist von der Hamas geführt oder wie auch immer, jedenfalls müssen wir das deklarieren, das ist ganz klar unser Auftrag. Aber der Punkt ist ja, vielleicht müssen wir trotzdem mal noch über die Bücher gehen, dass wir das noch lauter sagen oder noch deutlicher oder eben auch noch vielleicht im Einblende, der Einblende, wenn der manchmal weiß auf weiß ist, sieht man es nicht so genau. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen genauer hinschauen, dass das wirklich ganz klar ist und das werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Aber es ist unser Auftrag und wenn wir die Tagesschau machen, muss ich dafür sorgen, dass das steht.
Ich glaube, eine Schwierigkeit, die besteht, ist, ich glaube, ich verfolge sie auch ziemlich interessiert. Ich glaube, bei den offiziellen Quellen, Hamas Gesundheitsministerium oder IDF, wird das sehr konsequent gemacht. Es gibt eine Grauzone, das sind die Agenturjournalistinnen und Journalisten, oder? Die ja zum Beispiel in Gaza arbeiten und die Berichte herausgeben. Ich verfolge den AFP. Korrespondenten relativ genau, wo man auch feststellen muss, man kann dort gar nicht arbeiten, ohne irgendwie Teil des Systems zu sein. Und dort ist, wie kommt man in eine Grauzone rein, dann kommt das ganze Stringerwesen, dass man eigentlich mit Leuten vor Ort arbeitet, die man eigentlich kennt, aber dann halt auch irgendwie Teil des Bias sind. Und man hat, und da können wir weg von diesem sehr toxischen Gaza-Kontext nach Osteuropa, oder ich meine, man hat natürlich schon auch festgestellt, dass viele Berichte von ZDF, ARD im Umkreis Ukraine zwischen 2014 und der Full-Scale Invasion, dass dort extrem viel versucht wurde zu manipulieren über Stringer. Und das ist vielleicht auch ein Imperativ, dass wir eben nicht einen Kolonialjournalismus betreiben dürfen, indem wir irgendwelche Leute rumrennen lassen, die wir so halb kennen, und dann das zusammenschneiden und so tun, als wäre das unsere journalistische Leistung. Es ist zentral, dass wir gut ausgebildete Korrespondentinnen und Korrespondenten haben, die die Sprachen kennen, die vor Ort gesprochen werden. In Israel, Palästina, Hebräisch und Arabisch, in Osteuropa, Ukrainisch und oder Russisch, dass man wirklich eben versteht, was gesprochen wird. Und ich glaube, das ist eben auch ein Imperativ an die Medien, dass gut ausgebildete Leute als Augenzeugen mit Kenntnissen vor Ort sind und das eben auch sauber in einem aufgeklärten Kontext einordnen können. Und das kostet Geld. Genau. Wenn jemand ein PhD hat, dann kann er Gymnasiallehrer werden, verdient ein bisschen mehr als ein Journalist durchschnittlich oder er kann irgendwas machen und verdient noch mehr. Ich glaube, das ist eine Realität, die betrifft die SRG genau gleich wie uns als private Medien.
Schließt gut an. Ich bin in der Lehrerbildung tätig und da habe ich jetzt eine medienpädagogische Grundsatzfrage, weil Sie wollen ja viel an die Lehrpersonen und die Eltern delegieren. Und die Grundsatzfrage ist, man kann ja unterscheiden zwischen Wertbehauptungen, das sind Meinungen, und Tatsachenbehauptungen, das sind Factual Claims. Und ich merke immer wieder, auch bei Ihnen richtet sich jetzt wesentlich an die Medienvertretenden, die beiden, dass Sie das in Ihrer Rede gar nicht so scharf trennen, sondern immer sehr schnell eintreten für die Meinungsfreiheit. Wobei jetzt zu sagen, Impfen ist gut und Impfen ist schlecht, das sind Meinungen, aber zu sagen, es gibt keinen Impfschaden in der Schweiz oder es gibt 1 Million Verdeckte, sind Tatsachenbehauptungen. Und ich merke in Ihrer Rede, dass, also ich würde mir wünschen, dass Sie mehr dafür täten, dies auseinanderzuhalten und nicht mit dem Hammer der Meinungsfreiheit allzu schnell in die Bresche zu springen, wenn es um Regulierungen und so weiter und so fort geht. Ich habe es auch heute ein bisschen so erlebt.
Ich glaube, wir müssen damit umgehen, dass wir, dass eben, dass es einen Grauton gibt zwischen Meinung und zwischen einer Meinung und einer Tatsache. Das gibt es. Man hat vielleicht eine andere Informationsquelle und so. Und gerade die Impfgeschichte. Wir haben einen Bundesrat gehabt während der Pandemie. Der hat das ganz anders gesehen und er hat vielen Leuten aus dem Herzen gesprochen. Wir können das nicht verbieten. Ich glaube, man kann solche Dinge nicht verbieten. Man kann bessere Argumente haben, man kann besser ausgebildet sein und man kann Leute abholen, aber man kann diesen Graubereich nicht regulieren. Und das ist, glaube ich, der Unterschied dieser schweizerischen Demokratie. Wir können das. Wir haben auch eine andere Meinung, zum Teil Ansichten, wie man das Spritzenhaus lackieren muss und so weiter und so fort. Auch diesen Streit sind wir in der Lage zu führen. Und ich glaube einfach, dass wir, wenn wir den Leuten den Mund verbieten und sagen, du lügst oder was ist falsch, dass wir ihn viel eher bestätigen in seiner vielleicht kruden Weltsicht, als wenn wir das laufen lassen und uns darauf einlassen, vielleicht eben das bessere Argument bringen. Und gerade zum Beispiel, wenn es um den Klimawandel geht. Ich meine, wenn man als konservativer Politiker den Klimawandel negiert und man sagt, dass das Berner Oberland vielleicht plötzlich keine Gletscher mehr hat, dann kommt vielleicht eher ein Denkprozess in Gang, als wenn man sagt, das ist unerhört, was du da sagst und sich empört. Ich glaube, Gelassenheit gehört eben auch ein bisschen dazu.
Ja, und als Medienschaffend auch das Abbilden von Meinungsvielfalt, oder? Und trotzdem glaube ich, es braucht als Gesellschaft einen Konsens über eine gemeinsame Wahrheit auch. Also es gibt auch Tatsachen und es gibt auch Daten, die etwas belegen. Und ich glaube, über das muss man auch quasi klar benennen können. Und das ist eben nicht Haltung, sondern das ist eine Datengrundlage,
auf die man sich beziehen kann. Nachfragen können. Also wenn jemand in einem Interview etwas sagt, dass man eben auch den Mut hat als Journalistin und Journalist, gerade wenn man elektronisch ist, nachzufragen, nachzuhaken, Diskussion, Diskurs sucht. So. Ich bin gegen Verbote. Werde ich allergisch.
Wir haben noch Zeit für 2-3 Fragen maximal. Ich bitte Sie wirklich, Fragen zu stellen an unsere Gäste. Ja,
Sie haben zu Recht natürlich darauf hingewiesen, dass die Qualitätsmedien unterwandert oder attackiert werden, geschwächt werden durch nicht kontrollierbare oder noch nicht kontrollierbare soziale Medien. Mir fällt aber auf, dass auch aus anderen Qualitätsmedien oder anderen Medien in der Schweiz die Qualitätsmedien diffamiert werden. Ich denke etwa an Begriffe wie Staatsfernsehen oder Staatsmedien oder die NZZ oder auch Tamedia-Medien als Mainstream-Medien zu bezeichnen. Ich finde das auch eine sehr gefährliche Tendenz. Und ich sehe als Leserin sowohl der NZZ als auch Tamedia und anderen Medien, dass eigentlich wenig entgegengesetzt wird. Oder sehe ich das falsch? Wie reagieren Sie als Journalistin, Journalist der in dieser Weise diffamierten Medien auf solche Äußerungen?
Also auf Staatsmedien, die korrigiere ich und sage, wir sind ein öffentliches, rechtliches Medienhaus. So halt, oder? Wir sind nicht staatsfinanziert, wir sind gebührenfinanziert. Und ich weiß nicht, bei den privaten oder Mainstream-Medien. Ich glaube, wir können einfach reagieren, indem wir Qualität bieten. So.
Und uns der Debatte stellen, oder? Die NZZ wird ja häufig als NATO-Zeitung Zürich bezeichnet, so im gewissen Echokammern. Und digital zu reagieren, das reicht, das nützt nichts. Es nützt wahrscheinlich eben, wenn man sich in eine Diskussionsrunde begibt mit Roger Köppel und das aushält. Und ich glaube, es ist eben, da bin ich wirklich davon überzeugt, dass man eben dann eben analog reagieren muss. Das ist die eine Ebene. Was ich aber festgestellt habe, und das ist wirklich so, ich habe wirklich diese SRG-Erfahrung eben auch. Als ich begonnen habe bei Schweiz Aktuell in den Nullerjahren, da war man willkommen, wenn man gekommen ist mit dem SRF. Bus, oder? Haben die Leute die Türe aufgemacht und das war ein Ereignis, Fernsehen ist da, wenn man live gekommen ist. Und das hat sich extrem verändert, dass Leute, die mit dem Mikrofon herumlaufen, angegriffen, angegeifert werden und so. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, wo insbesondere die SRG viel mehr noch damit beschäftigt ist als wir. Ich habe es ein bisschen während der Corona-Zeit erlebt, dass ich da vereinsamt im Medienzentrum ab und zu diese Demonstrationen angeschaut habe und man mein Gesicht gekannt hat, kamen da schon sehr üble Sachen, aber es sind dann oft die persönlichen Sachen, auf die man reagieren muss. Auf die NATO-Zeitung Zürich, ja, no, ich meine, die NATO ist wichtig für die Sicherheit in Europa und wenn das nicht passt, ja, der soll den Diskurs suchen mit mir. Ich habe dann 2-3 Antworten.
Genau, also einfach ergänzend noch, ich kann nur, als ich bei Kassensturz Redaktionsleitung machte, kamen ja oft auch geharnischte Reaktionen und da hat es immer geholfen, wenn man das Telefon in die Hand genommen hat und die Leute angerufen hat und dann kamen die guten Diskussionen und es war immer sehr versöhnlich, weil die Menschen dann, also jetzt, wenn wir in den sozialen Medien sind, die Menschen, wenn sie realisieren, dass da reale Personen, quasi reale Journalistinnen arbeiten und dann wird das ein ganz konstruktiver, guter Dialog in der Regel.
Wir haben noch eine Frage aus dem Livestream.
Ich bringe kurz hin, dann kommen wir zu Ihnen rüber. Wir gehen hier zum Anfang zurück eigentlich und die Frage ist, wer definiert, was Desinformationen sind und welche Konsequenzen hat das Attribut Desinformation?
Definitionen schaut man zum Start. Also grundsätzlich, es gibt keine international anerkannte Definition, es gibt keine national anerkannte Definition, es gibt wahrscheinlich eine Duden-Definition, die ich jetzt nicht wörtlich wiedergeben kann. Es ist nicht direkt erheblich, weil ja nicht das Label Desinformation suggeriert, dass XY möglich ist automatisch, zum Beispiel das zu verbieten, zu löschen und so weiter. So einfach ist es nicht. Der jeweilige Inhalt dieser Desinformation ist relevant und ein Stück weit der Akteur, der sich streut, mit welcher Absicht, dann kommen irgendwann Strafnormen zum Beispiel oder eben staatliche Abwehrmaßnahmen, wenn es wirklich um Kernsicherheit geht, ins Spiel. Aber das wäre jetzt die Antwort im Sinne von keine Definitionshoheit, es suggeriert aber auch nicht zwingend etwas. Sprich, wir landen bei Duden, wir landen bei einer gesellschaftlichen Herausforderung, dass alle im Raum tendenziell ein ähnliches Verständnis davon haben, von was wir sprechen, aber das gilt für viele andere Begriffe auch.
Vielen Dank. Und jetzt noch eine letzte Frage.
Wir haben am Anfang eben viel darüber geredet, dass es teuer ist, das ganze Fact-Checking zu betreiben. Ich bin ziemlicher Fan von Twitter, wenn ich das so sagen darf. Und dort gibt es ja seit einiger Zeit diese Community-Notes. Und aus meiner Erfahrung funktionieren die recht gut. Also man lagert das Fact-Checking quasi an die User aus. Ist das etwas, eine gangbare Alternative? Hat jemand von Ihnen da eine Meinung dazu? Hat man da Erfahrungen, ob das funktioniert? Besser oder schlechter als Journalisten, als Fact-Checker?
Ich glaube, wir machen das mit Journalistinnen und Journalisten. Was wir auch merken auf den eigenen Social Media Kanälen, geschieht automatisch auch ein Fact-Checking. Also in den Kommentaren wird ja auch diskutiert und wird auch quasi auch gut und gesund diskutiert oft, dass man da automatisch an die Wahrheit kommt. Aber das ist eigentlich ausgleichend. Aber nein, das haben wir so nicht ausprobiert. Aber ich glaube, eben auch das kann man manipulieren.
Vielen Dank, Herr Häsler, Frau Gabatula, Herr Zog. Ich glaube, das Gespräch fängt jetzt erst eigentlich an. Es wird sicherlich noch viele weitere Veranstaltungen zu diesem Thema geben.
Demokratie.